Handelsblatt Crime.
Der Fall Wirecard. Ein Podimo Original.
Es geht dabei um viel Geld.
Und deswegen gibt es hier eine politische Verantwortung.
Eine falsche Solidarität von Regierung und Behörden mit diesem angeblichen Vorzeigeunternehmen.
Der frühere Verteidigungsminister Karl Theodor zu Guttenberg riet Wirecard.
Bundeskanzlerin persönlich in offizieller Funktion in China sich noch für Wirecard eingesetzt hat.
Wie konnte das alles passieren?
Hallo und herzlich willkommen. Dies ist die Geschichte von Wirecard. Ich bin Ina Karabas.
Und ich bin Felix Holtermann.
Heute schauen wir uns das politische Berlin an. Uns beschäftigen dabei zwei Fragen. Die erste ist, wieso haben die zuständigen Aufsichtsbehörden, unter anderem zum Beispiel die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, BaFin, aber auch andere Behörden, jahrelang nichts gesehen?
Und warum haben sie stattdessen die lautesten Kritiker, die Shortseller, die auf einen Absturz von Wirecard gewettet haben, zu Feinden erklärt?
Sie haben sogar die Journalisten der Financial Times wegen Marktmanipulation angezeigt. Die hatten über Jahre immer wieder Hinweise über Bilanzmanipulation bei Wirecard veröffentlicht. Wir hatten in Episode 4 schon darüber gesprochen, in der es um die Kritiker ging.
Wir stellen heute auch die Systemfrage.
Genau, denn das ist die zweite Frage. Wieso haben mächtige oder sogar umstrittene Konzerne einen so guten Zugang zur Politik? Welche Macht haben Lobbyisten?
Konkret gefragt im Fall Wirecard, wie kann es sein, dass Lobbyisten wie Ex-Wirtschafts- und Verteidigungsminister zu Guttenberg, wir kennen ihn noch, 2011 ist er über die Plagiatsaffäre zu seiner Doktorarbeit gestürzt, wie können solche Leute ganz oben für Wirecard Werbung machen? Guttenberg hat ja offenbar sogar die Kanzlerin dazu gebracht, im Ausland Werbung für Wirecard zu machen.
In diesem Zusammenhang fragen wir auch, wie wichtig sind Netzwerke und Beziehungen in den Hinterzimmern der Macht in Berlin generell?
Dazu sprechen wir unter anderem mit Michael Innerker, einem Berlin-Insider, jemand, der große Konzerne entweder direkt oder über eine Agentur dort vertreten hat. Ein klassischer Lobbyist, könnte man sagen.
Also die Vertreter von Unternehmen oder diejenigen, die in den entsprechenden Politik- und Kommunikationsagenturen arbeiten, werden schon danach ausgewählt, wie dick ihr Telefonbuch ist. Das heißt, ein gutes und belastbares Netzwerk, die Fähigkeit, einen Politiker ansprechen, anrufen zu können und auch Gehör zu finden, ist eine wichtige Voraussetzung dafür, in diesem Metier und in Berlin Erfolg zu haben. Aber das ist eben nicht alles. Und ich würde auch sagen, es ist nicht das letztlich Entscheidende. Entscheidend ist die Fähigkeit zur Empathie, die Fähigkeit, sich auch in einen Politiker hineinversetzen zu können.
Wir sprechen auch mit den Non-Profit-Organisationen Abgeordnetenwatch und Lobby Control, die sich für mehr Transparenz in Berlin einsetzen, mit unserem Hauptstadtkorrespondenten Jan Hildebrand und noch einmal mit dem Mitinitiator des Wirecard-Untersuchungsausschusses Fabio De Masi.
Und wir haben Dokumente und Stimmen aus der Politik gesammelt.
Beginnen wir mit dem Thema Lobbyisten und vielleicht auch direkt mit Karl Theodor Freiherr von und zu Guttenberg. Er ist Mitglied der CSU, die, so entnehmen wir es zumindest seiner Firmenwebseite, die Ruling Party, also die regierende Partei in Deutschland ist.
Was eine sehr interessante Selbstbeschreibung ist.
Nach seinem Rücktritt hat er 2013 die Investment- und Beratungsfirma Spitzberg Partners mit Sitz im neuen One World Trade Center in New York gegründet. Spitzberg Partners und KT zu Guttenberg, wie er in den USA genannt wird, sind in Deutschland ja bereits in der Debatte.
Ja, zu Guttenberg war aus dem Verwaltungsrat eines Startups zurückgetreten, der Firma Augustus Intelligence nämlich. Die will ja künstliche Intelligenz entwickeln, aber hat sich bisher vor allem durch beste Drähte zur Politik ausgezeichnet. Und zu Guttenberg war nicht der einzige christlich-konservative bei Augustus Intelligence.
Dazu gehört auch der CDU-Jungster und Abgeordnete Philipp Amthor.
Ja, Amthor hat auch für Augustus Intelligence lobbyiert. Die Firma sitzt ebenfalls im One World Trade Center in New York und Amthors Karriere ist danach ins Schleudern geraten, als das bekannt wurde. Aber Stichwort Netzwerke, im Bundestag sitzt er weiterhin.
Die Webseite von Augustus Intelligence ist übrigens bemerkenswert informationsarm, genauso wie die Webseite von Spitzberg Partners. Es ist nicht ganz klar, wer genau beraten wird.
Wir haben versucht, Kontakt zu dem New Yorker Büro von zu Guttenberg aufzunehmen und um eine Stellungnahme gebeten, ohne Erfolg.
Klar ist, Katie zu Guttenberg macht Lobbyarbeit. Nach 9 Dokumenten, die auf der Webseite der Non-Profit-Organisation Abgeordnetenwatch veröffentlicht sind, sowohl für Augustus Intelligence als auch für Wirecard.
Ja, und die Lobbyarbeit, die macht er ganz oben, nämlich bei der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel, eine konservative Parteifreundin.
Nach eigenem Bekunden von zu Guttenberg bestand sein Auftrag für Wirecard in den letzten 4 Jahren, laut Medienberichten zumindest darin, bei der, Zitat, Anbahnung industrieller und technologischer Partnerschaften zu helfen.
Ja, Wirecard, da hat er geholfen. Wir wissen heute, Guttenberg hat im September 2019,
als die Vorwürfe gegenüber Wirecard schon lange bekannt waren,
in einem Termin bei Angela Merkel dafür geworben, dass sie sich, die Kanzlerin also, in China für den Konzern einsetzt. Tja, und wenige Tage später beim offiziellen Staatsbesuch in Peking tat sie das dann auch.
Jetzt ist es nicht ungewöhnlich und auch per se nicht unbedingt etwas Schlechtes, dass sich die Bundesregierung für große Konzerne einsetzt. Im Gegenteil, es gehört zu ihren Aufgaben, für die deutsche Wirtschaft zu werben. Aber wir wissen, vorher hatte das Kanzleramt das noch abgelehnt, wie ein Referentenschreiben zeigt.
Wir empfehlen die Absage des Gesprächs aus Termingründen. Ein Gespräch mit Bundeskanzlerin und Chef des Bundeskanzleramts ist zudem vor dem Hintergrund des SZ-Berichts über ein mögliches Verfahren der Münchner Staatsanwaltschaft nicht ratsam.
Das hat sich dann geändert, als Guttenberg bei der Kanzlerin aufschlägt. Da scheint diese Ablehnung kein Thema mehr gewesen zu sein.
Zu Guttenberg muss doch wahrscheinlich auch von der Kritik gegen die Firma gehört haben. Da stellt sich schon die Frage, ob er sich nicht vielleicht hätte bewusst sein können oder auch müssen, dass er für den Fall, dass an der Kritik auch nur etwas dran sein könnte, die Bundeskanzlerin vielleicht in eine schwierige Situation bringt.
Ja, weil genauso ist es gekommen nach der Pleite 2020. Da zeigte sich Guttenberg dann, Zitat, entsetzt und schockiert über das Ausmaß des Betrugs bei Wirecard, wie er NTV sagte.
Und nun muss sich sogar Angela Merkel unangenehme Fragen gefallen lassen. Auch sie wird in den Untersuchungsausschuss vorgeladen.
Tja, warum es in Berlin offenbar üblich ist, dass umstrittene Ex-Minister Zugang zur Bundeskanzlerin bekommen?
Das haben wir die verschiedensten Insider gefragt. Zum Beispiel die Beraterin und Finanzexpertin Sandra Navidi, die ihr Büro in New York hat und Autorin des Buches Superhubs ist, in dem es um die hohe Kunst des Netzwerkens geht.
Also ich denke, ganz grundsätzlich ist die Rolle von ehemaligen Politikern, Türöffner zu sein. Egal wie groß ihre Kompetenz ist, aber das Wertvollste, was sie haben, ist das Netzwerk ihrer persönlichen Beziehungen, was sie Zeit ihres Lebens gesponnen haben. Und das ist auch ganz eindeutig, dass wenn sie etwas brauchen, möchten, wollen, sie brauchen nur den Telefonhörer hochzuheben und sie kommen überall durch und sie können im Zweifel alles möglich machen. Und das meine ich nicht übertrieben. Also sie können wirklich fast alles möglich machen. Und ich denke, ohne jetzt genaueres zu wissen von Herr von Guttenberg, der jetzt auch noch in Amerika sitzt. Also einmal war der Spitzenpolitiker. Er ist adelig, er ist vermögend. Seine Frau ist Prinzessin, also der hat einmal wahnsinnigen gesellschaftlichen Status. Kommt aus der Spitzenpolitik, er ist bestens vernetzt auf beiden Seiten des Atlantiks, auf allen möglichen Ebenen, gesellschaftlich, politisch, wirtschaftlich, Business, alles Silicon Valley, also alles Mögliche, New Yorker Gesellschaft, da kommt so viel zusammen. Und dann ist es eben so, wenn Netzwerke so eng gesponnen sind über so viele Ebenen und Menschen, dann werden die wie ein dicht gewebter Teppich, dann sind die quasi undurchdringlich. Deswegen sagte ich, also wenn die irgendwas durchsetzen möchten, dann können die das im Zweifel möglich machen. Nicht umsonst sind ihre Beraterposten so hoch dotiert.
Tja, soweit Sandra Navidi. Ein Adressbuch voll wichtiger Kontakte hat auch der CDU-Politiker und frühere Geheimdienstkoordinator im Bundeskanzleramt Klaus-Dieter Fritsche. Er hatte nach seinem Dienst für Deutschland unter anderem das Innenministerium in Österreich beraten. Geführt wurde es damals von der rechtspopulistischen FPÖ. Und er hat auch Wirecard beraten, wie jetzt herauskam.
Und er hatte, genau wie zu Guttenberg, ebenfalls im letzten September um einen Termin im Kanzleramt gebeten.
Genau, 2019 war das. Mit dabei war der Wirecard-Finanzvorstand von Knob und der Ex-Wirecard-Finanzvorstand Lai. Der sitzt heute übrigens in Haft. Tja, sie wollten zum Kennenlernen vorbeischauen beim Leiter der Wirtschafts- und Finanzabteilung des Kanzleramts.
Der Termin hat im September letzten Jahres dann auch stattgefunden. Und zwar nach Merkels Werbung in Peking für Wirecard.
Man könnte also sagen, der Lobbyismus im Kanzleramt hat offenbar gut geklappt im Fall Wirecard. Dazu haben wir auch Michael Innerker befragt. Seit Jahrzehnten ein Insider im politischen Raum, als Ex-Journalist bei der Welt am Sonntag, der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, der Wirtschaftswoche und ja auch bei uns beim Handelsblatt.
Zwischendurch war er auch Politikchef bei Daimler und Kommunikationschef bei der Metro. Außerdem auch mal Chef der Kommunikationsagentur WMP. Er ist also sowohl bestens vernetzt als auch bestens informiert. Ich habe ihn gefragt, wie Guttenberg und Fritsche so nah an die Kanzlerin kommen konnten.
Naja, man kann halt wie im privaten Umfeld auch natürlich nicht verhindern, dass es nun über Jahre gewachsene Beziehungen gibt, wo ein Vertrauensverhältnis da ist und wo man sich kennt und wo man auch trotz des ein oder anderen Fehlers, den man gemacht hat, und wer in unserem Leben macht keine Fehler, selbst wenn so etwas gewesen ist, werden ja nicht alle Beziehungen gekappt. Und wenn ein ehemaliger Politiker für ein Unternehmen arbeitet, das eine gewisse Relevanz hat, und das würde ich jetzt mal sagen, trifft auf DAX-Konzerne eigentlich immer zu. Wenn also ein Politiker für so einen DAX-Konzern arbeitet und sagt und meldet sich bei seinen ehemaligen Kollegen, dann ist daran zunächst einmal nichts Verwerfliches.
Naja, nein, zumindest nicht auf den ersten Blick.
Wichtig ist, dass man das mit offenem Visier macht, dass man nicht ein verschwiemeltes Gespräch führt, wo man über bestimmte Themen redet, ohne dann zu sagen, ich vertrete aber das Unternehmen X oder Y, das hier mit einem Regierungsvorhaben ein bestimmtes Thema hat. Das ist immer wichtig, aber jetzt im Falle auch von zu Guttenberg, wie Sie es erwähnt haben, der ist ja niemand, der durch seine Bekanntheit völlig unscheinbar, unerkannt Gespräche führt in Berlin. Er hat sicherlich seine Netzwerke. Es wird Leute geben, die sich von ihm zurückgezogen haben. Auf der anderen Seite sollte und hat auch jeder Mensch, dazu gehören ja nun bekanntermaßen auch Politiker, die Chance eines Neuanfangs und neue Wege zu gehen und vielleicht auch aus gemachten Fehlern klüger zu werden. Aber man kann, solange keine kriminellen Handlungen vollzogen sind, kann man ja ein Gespräch zwischen ehemaligen Kollegen nicht unterbinden. Es wäre ja auch komisch, wenn solche zwischenmenschlichen Dinge nicht mehr möglich wären. Und es wäre auch, finde ich, wirklichkeitsfremd. Politik vollzieht sich nicht in einem luftleeren Raum. Politik hat viel mit dem Miteinander zu tun, dass man sich kennt, dass man Vertrauen zueinander hat. Und wenn dieses da ist, bin ich dagegen ein Politiker, der in dem Fall ja auch sogar zurückgetreten ist, mit einer Art Berufsverbot zu belegen.
Mhm. Politikern und Beamten kann ja eine Pause von bis zu 18 Monaten zwischen Politik und Wirtschaft verordnet werden. Das passiert doch nicht ohne Grund. Viele fürchten hier einen Interessenskonflikt.
Also ich glaube, dass diese Gespräche, dass auch die Möglichkeit für einen ausgeschiedenen Politiker, für einen ausgeschiedenen Spitzenbeamten später weiterzuarbeiten und sicherlich auch seine Netzwerke und die gewonnenen Kontakte einem Unternehmen gegen die eine entsprechende Honorierung zur Verfügung zu stellen, dass an diesem System nichts Falsches ist, solange es eben Transparenz gibt, solange sich an Recht und Gesetz gehalten wird. Und nochmal, dass sich an Recht und Gesetz gehalten wird, ist inzwischen durch eine Vielzahl auch von Journalisten, von NGOs wie Lobby Control, durch das System der parlamentarischen Kontrolle, dass eben auch aufgrund des Informationsfreiheitsgesetzes jedes Ministerium offenlegen muss, welcher seiner Beamten mit Industrie- und Wirtschaftsvertretern gesprochen hat.
Aber Felix, Michael Innerker sagt auch, das Ganze funktioniert nur, wenn derjenige, der sich für einen Konzern als Lobbyist einsetzt, auch authentisch ist und auch selbst mal nach Berlin kommt. Und das, so sagt er, war für Markus Braun als Wirecard-Chef wohl nicht so wichtig.
Tja, und er muss es wissen, denn er hat Markus Braun im Gegensatz zu vielen anderen persönlich kennengelernt, als PR-Berater in einer anderen Sache.
Danach habe ich Ineker natürlich auch noch einmal gefragt, was er für Markus Braun gemacht hat.
Also ich kann zu den Details einer Mandatsbeziehung nichts sagen. Es ging auch bei dem Mandat mit Wirecard nicht um politische Interessenwahrung. Aber ich will das mal so beschreiben. Es gibt CEOs, die haben ein Grundverständnis für Politik und haben auch eine ungefähre Vorstellung, welchen Sachzwängen ein Politiker ausgesetzt ist und warum es wichtig ist, in Berlin präsent zu sein. Und es gibt die anderen CEOs, die fachlich sehr eng sich im Prinzip nur für das interessieren, was ihre Kernaufgabe ist, ihr Unternehmen zu managen. Und die gehen eher ungern nach Berlin, sehen auch nicht die Notwendigkeit, halten Politiker oft für schlecht bezahlte und nicht wissende Menschen. Und ich würde sagen, dass bei der Geschäftsleitung von Wirecard eher ein Momentum da war, Politik und insbesondere die Ministerien in Berlin und die Institutionen, das Parlament, für nicht so zentral zu halten.
Das sagt Michael Ineker, Ex-Journalist, Lobbyist und intimer Kenner der Berliner Republik. Aber Ina, lass uns doch mal drüber sprechen, wie die Berliner Journalisten eigentlich den Fall Wirecard erlebt haben.
Auf jeden Fall. Dazu haben wir mit unserem Kollegen und Hauptstadtkorrespondenten Jan Hildebrand gesprochen. Er hat beobachtet, dass Wirecard in Berlin eigentlich lange nicht sichtbar war und sie eigentlich mit der Lobbyarbeit auch spät dran waren.
Man war sozusagen dabei, das aufzubauen aus den Protokollen, die man jetzt aus der Regierung kennt, vom Finanzministerium, vom Kanzleramt, die jetzt ja mittlerweile die Kontakte, die es gab, da aufgelistet haben. Und für die vergangenen Jahre sieht man doch, dass Wirecard eher so versucht hat, doch relativ spät, also sprich so in den vergangenen 2-3 Jahren, den Kontakt zu intensivieren.
Genau.
Da hat man dann versucht, halt mit Staatssekretären im Finanzministerium irgendwie in den regelmäßigen Kontakt zu kommen oder auch mit dem Wirtschaftsberater von der Kanzlerin Merkel, dem Lars-Henrik Röller. Da gab es dann die Versuche, dafür hatte man sich auch den externen Rat geholt. Was ich jetzt mal so interpretieren würde, so wie sich das da liest, dass sozusagen der Draht noch nicht so stabil oder gut etabliert war, wie das jetzt sicherlich bei anderen Konzernen ist, die hier seit Jahrzehnten irgendwie mit ihren Repräsentanzen sitzen und da immer schon einen engen Austausch pflegten.
Tja, manche Unternehmen, die treten also ziemlich prominent auf in Berlin. Bei anderen gilt, dass der Lobbyismus doch eher im Geheimen und Verborgenen stattfindet. Aber Politik, zumal in einer Demokratie, muss ja eigentlich transparent sein, zumindest bis zu einem gewissen Grad.
Ja, diese Transparenz ist natürlich auch im Fall Wirecard wahnsinnig wichtig und vielleicht helfen da zum Beispiel auch Non-Profit-Organisationen wie Abgeordnetenwatch. Die haben Dokumente bei Ministerien und dem Kanzleramt angefragt.
Ja, und daher wissen wir heute auch mehr über das Treffen der Kanzlerin mit zu Guttenberg und das Gespräch mit dem ehemaligen Geheimdienstkoordinator Fritsche.
Diese Mails kann man sich übrigens auf der Webseite von abgeordnetenwatch.de ansehen. Und ich habe mit Martin Reyer von der Organisation gesprochen und ihn gefragt, wie die NGO da rangekommen ist.
Ja, das ist eigentlich gar nicht so schwer. Das ist eigentlich jedem möglich. Es gibt in Deutschland das Informationsfreiheitsgesetz und das erlaubt jedem ohne eine Begründung bei öffentlichen Stellen, bei Behörden, bei Ministerien nach Dokumenten anzufragen. Und durch die Medienberichterstattung waren verschiedene Dokumente bekannt, also die Existenz der Dokumente waren bekannt, aber nicht die Inhalte. Und daraufhin haben wir Anträge nach dem Informationsfreiheitsgesetz unter anderem an das Bundeskanzleramt gestellt. Und dann hat es einige Wochen und Monate gedauert, bis uns die Dokumente dann zur Verfügung gestellt wurden.
Aber hat er mit der ganzen Diskussion der Kanzlerin nicht einen Bärendienst erwiesen? Oder meinen Sie, dass er, wie er ja nun auch zitiert wird, er selber das Ausmaß des Betrugs nicht glauben konnte?
Naja, Herr zu Guttenberg ist natürlich ein Geschäftsmann, ne? Er ist Lobbyist, er ist Berater, so. Von daher ist er natürlich tätig im Interesse seiner Klienten. Aber dass Herr zu Guttenberg keine Zeitung lesen haben will, in der Berichterstattung gab es ja bereits diese Bilanzfälschungsvorwürfe. gegen Wirecard. Das ist natürlich nicht glaubwürdig. Genauso wenig glaubwürdig ist das, wenn das Kanzleramt sagt, man habe nicht genau gewusst, was es mit den Vorgängen bei Wirecard auf sich habe. Insofern ist das schon alles sehr dubios eigentlich in diesem Zusammenhang.
Trotzdem bleibt die Frage, warum hat niemand Wirecard als den möglichen Problemfall gesehen, als der die Firma ja spätestens ab Frühjahr 2019 gesehen wurde, als die Financial Times ihre kritische Artikelserie begann, also Monate vor der China-Reise der Kanzlerin.
Vielleicht gab es ja gute Gründe, sich für den Konzern einzusetzen. Denn bestimmt haben sich viele Politiker in Berlin gedacht, endlich haben wir mal einen eigenen Technologiegiganten aus Deutschland. So erklärt zumindest unser Handelsblatt Berlin-Korrespondent Jan Hildebrandt, warum die Kritik an Wirecard nicht durchgedrungen ist.
Ich glaube, also es gab natürlich diese Hinweise und sie wurden dann ja auch, je stichhaltiger sie wurden, wurden sie dann ja auch wahrgenommen. Aber es gab trotzdem wahrscheinlich auch einfach bei den Beteiligten diesen Wunsch, dass man halt einen deutschen Konzern hat, der in diesen Technologiebereichen einen neuen Konzern, einen auch relativ neu gegründeten Konzern hat, der international mithalten kann, nachdem wir halt sonst irgendwie stolz auf unsere alten Industriekonzerne sind, die irgendwie 100-jährige oder 150-jährige Jubiläen feiern. Gab es hier jetzt endlich mal einen, der irgendwie sich so ein bisschen zumindest messen konnte mit den Tech-Konzernen aus den USA. Und diese Erfolgsgeschichte, die hat man schon, die wollte man gerne glauben und hat sich deshalb, so wäre jetzt meine Vermutung, lange schwer getan, damit diese Anschuldigungen, die kursierten, so richtig ernst zu nehmen.
Also lange wollte in Berlin vielleicht einfach niemand glauben, dass es hier wirkliche Probleme gibt.
Und dann muss man natürlich auch fairerweise sagen, ich glaube, die Dimensionen, die sich da jetzt mittlerweile auftun und auch die Raffinesse und die Skrupellosigkeit, mit der da offenbar betrogen wurde, das war jetzt bis zu dem Aufdecken dieses Falls auch tatsächlich irgendwie schwer vorstellbar, dass da in diesen Dimensionen in einem DAX-Konzern Betrug vorkommt. Das glaube ich, also wer ehrlich zu sich selber ist, wer das vor Juni so erwartet hätte in diesen Dimensionen, das glaube ich, da waren dann doch alle überrascht.
Das klingt schon irgendwie so ein bisschen danach, als wäre da vielleicht auch schon so einiges an krimineller Energie vorhanden gewesen.
Ja, deswegen lautet der Verdacht der Staatsanwaltschaft ja auch auf gemeinschaftlichen, bandenmäßigen Betrug und andere Delikte. Markus Braun und drei seiner ehemaligen Mitmanager, die sitzen weiterhin in Untersuchungshaft und der Asienchef Jan Masalek, der ist auf der Flucht. Nach ihm wird international gefahndet.
Nun gibt es ja noch eine zweite staatliche Ebene neben der Politik, und zwar die Bürokratie. Beamte sollen ja eigentlich politisch neutral sein und sachorientiert. Das ist natürlich die Frage, inwiefern der Lobbyismus da vielleicht ein Stück weit auch reingespielt hat. Im Fall Wirecard saßen die Beamten in den Aufsichtsbehörden und hätten ja eigentlich genau hinschauen sollen. Zählen wir die Aufsichtsbehörden noch einmal kurz auf. Da ist die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, die BaFin, mit ihrem Chef Felix Hufeld.
Die BaFin mit rund 2800 Mitarbeitern hängt am Finanzministerium. Sprich, Finanzminister Olaf Scholz ist ihr oberster Dienstherr. Das Hauptziel der BaFin ist laut Eigendarstellung, Zitat,
ein funktionsfähiges, stabiles und integres deutsches Finanzsystem zu gewährleisten. Bankkunden, Versicherte und Anleger sollen dem Finanzsystem vertrauen können. Die BaFin trägt mit ihrer Solvenzaufsicht dazu bei, die Zahlungsfähigkeit von Kreditinstituten, Versicherern und Finanzdienstleistern sicherzustellen.
Die BaFin hat in der Vergangenheit aber wiederholt betont, sie sei gar nicht für Wirecard, sondern nur für die Wirecard-Bank zuständig gewesen. Und das ist nur eine von 56 Tochtergesellschaften der Wirecard AG.
Und viele davon haben sich mit Zahlungsabwicklung beschäftigt. Dennoch war Wirecard dem Verständnis der BaFin nach ein Technologieanbieter und die Behörde also schlicht nicht zuständig. Am Ende will übrigens keine staatliche Behörde für irgendetwas in diesem Fall zuständig, sprich verantwortlich sein.
Der PR-Profi Michael Innerker sieht genau bei dem Thema Technologie ein weiteres Problem im Fall Wirecard, und zwar in dem mangelnden Verständnis dafür. Alle wünschen sich zwar tolle Tech-Unternehmen, aber die meisten verstehen vielleicht einfach nicht so viel davon und schaffen vielleicht deswegen auch nicht die richtigen Rahmenbedingungen.
Ich glaube, dass die Vorgänge insgesamt gezeigt haben, dass es einen Reformationsbedarf gibt bei der BaFin. Aber das betrifft, und man kann sagen, dass es vielleicht jetzt durch Wirecard nochmal stärker ins Bewusstsein gerückt ist. Ich glaube, wir haben weniger hier einen Fall Wirecard als einen Fall der neuen Technologien. Und das Wirtschaftsmodell, das Geschäftsmodell vieler Unternehmen heute so komplex ist, dass es für bestimmte Institutionen, die kontrollieren sollen, nicht mehr so ohne weiteres möglich ist zu durchschauen. Das heißt, wir haben oft eine Situation, dass die Geschäftsmodelle in Tech, insbesondere in Tech-Unternehmen, so weit weg sind von dem, was man von Industriekonzernen bisher gewohnt war. Und Deutschland ist nun mal ein Land der Industriekonzerne und weniger der neuen Technologien, leider. Ja, und da glaube ich, ist es an der Zeit, nicht nur personell aufzurüsten in den entsprechenden Institutionen, sondern auch wissensmäßig besser aufgestellt zu sein.
Sagt Michael Innerker. Aber die BaFin ist ja auch nur eine Behörde von mehreren, die bei Wirecard hätte hinschauen müssen. Es gibt auch noch die APAS, die Abschlussprüferaufsichtsstelle beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle. Sie hängt also am Wirtschaftsministerium und Wirtschaftsminister Peter Altmaier ist der oberste Dienstherr.
Tja, und die Kritiker sagen, die APAS, die hätte einen schärferen Blick auf EY haben müssen, also auf den Wirtschaftsprüfer, der Wirecard über 10 Jahre lang bestätigt hat, dass die Bilanzen ordentlich sind. Tja, und das, obwohl ja am Ende 1,9 Milliarden Euro an Konzernvermögen wahrscheinlich niemals existiert haben. Wir haben letzte Folge darüber gesprochen.
In einer Stellungnahme zur öffentlichen Kritik im Fall Wirecard an der APAS steht auf deren Webseite:
Der gesetzlich festgelegte Auftrag der APAS ist die Überprüfung der Einhaltung berufsrechtlicher Pflichten von Abschlussprüfern im Zusammenhang mit der Durchführung gesetzlicher Abschlussprüfungen bei Unternehmen von öffentlichem Interesse.
Das heißt, übersetzt auf Deutsch, sie überprüft nur, ob die Wirtschaftsprüfer ihrem Berufsauftrag nachkommen. Die APAS überprüft nicht die Bilanzierung der Unternehmen, jedenfalls nicht inhaltlich.
So, dann hätten wir die BaFin und die APAS und schließlich gibt es noch die Deutsche Prüfstelle für Rechnungslegung, DPR, die Bilanzen kapitalmarktorientierter Unternehmen auf Richtigkeit prüfen soll und deswegen auch gerne die Bilanzpolizei genannt wird. Die DPR ist ein privatrechtlicher Verein, der vor 15 Jahren in Reaktion auf damals geschehene Bilanzbetrügereien gegründet wurde.
Im Fall Wirecard hat die DPR nach den ersten Hinweisen auf Unregelmäßigkeiten 1,5 Jahre geprüft, aber den mutmaßlichen Betrug, den hat sie nicht aufgedeckt. Bald soll die DPR ihren Auftrag verlieren. Das Bundesjustizministerium hat den Vertrag mit ihr gekündigt. Anscheinend sieht die Regierung also doch gewisse Fehler im Umgang der DPR mit dem Fall Wirecard.
Ja, diese Frage, warum die Behörden es nicht gesehen haben, obwohl sie geprüft haben, das haben wir auch nochmal unseren Hauptstadtkorrespondenten Jan Hildebrand gefragt.
Also mein Eindruck ist, auch dort konnte man sich das nicht vorstellen, diesen Betrug. Und letztlich hat man da tatsächlich einfach nicht ausreichend hingeguckt und hat die vielen Warnsignale, die es gab, nicht ernst genommen oder nicht genug ernst genommen. Man hat ja dann im Februar 2019 durchaus eine Prüfung dann sozusagen angeregt. Da hat die Deutsche Prüfgesellschaft für Rechnungslegung, diese DPR, wird als Bilanzpolizei bezeichnet. So ist ja dieses zweistufige Verfahren. Die wurde da mit einer Prüfung dann beauftragt, sollte prüfen. Aber dann ist halt auch nicht mehr viel passiert. Da wurde zwar immer mal wieder nachgefragt, wie ist denn so der Stand? Aber dann irgendwie dauerte es 1,5 Jahre. Es gab keinen abschließenden Bericht, sondern man hat da irgendwie sich dann vertrösten lassen. Bei der DPR selber haben wir ja auch mittlerweile gelernt, waren dann gar nicht so viele Leute mit der Aufklärung beschäftigt.
Mhm. Wie viele waren das?
Ich habe es jetzt nicht genau die Zahl im Kopf, aber es waren zumindest so wenige, dass man sozusagen erschrocken drüber gestolpert ist, ne? Also eine Handvoll oder nicht mal 2 Leute. Und da ist halt die große Frage, das wird jetzt ja auch noch im Untersuchungsausschuss denn aufgeklärt, wo es ja unterschiedliche Bewertungen gibt. Die BaFin selber sagt so, wir haben im Rahmen unserer Möglichkeiten und der vorgegebenen Prozesse alles gemacht, was man machen konnte. Wir mussten halt einfach abwarten auf diese DPR-Prüfung. Leute, die das kritischer sehen, auch aus der Opposition, die sagen, nein, die BaFin hätte natürlich da viel stärker eingreifen können. Sie hätte das Verfahren, die Prüfung auch an sich ziehen können. Das wird jetzt sicherlich dann Teil der Aufklärung im Untersuchungsausschuss, inwieweit die BaFin da halt einfach nicht zu sehr die Hände in den Schoß gelegt hat bei der ganzen Frage.
Ja, Erinnerungslücken hin oder her. Der Bundestag, der will mit seinem Untersuchungsausschuss jetzt für Aufklärung sorgen. Dabei geht es auch darum, die Aufgaben und die Zuständigkeiten der verschiedenen Behörden zu beleuchten.
Deswegen haben wir beim Abgeordneten Fabio De Masi von den Linken nachgefragt, kann der Untersuchungsausschuss überhaupt all diese Fragen aufklären?
Ja, sie sind meistens Meister der Erinnerungslücke. Die Erinnerungslücke ist ja, sagen, das neue Wort in der deutschen Politik. Das ist bei Herrn Scheuer so, das ist bei Scholz so. Aber wir kommen ja nicht drum herum, es zu versuchen.
De Masi hat uns gesagt, irgendwo müsse man mit der Aufklärung ja anfangen.
Das heißt aber nicht, dass der Ausschuss den Finanzkrimi Wirecard, der uns wahrscheinlich noch teilweise Jahre vor Gerichten beschäftigen wird, vollständig aufklären kann. Das wäre vermessen, sondern wir können versuchen, an Unterlagen heranzukommen und die Öffentlichkeit ein Stück weit daran teilhaben zu lassen und die Aufklärung sozusagen gemeinsam mit der Öffentlichkeit voranzutreiben. Das ist die Aufgabe in einer Demokratie eines Untersuchungsausschusses. Wir sind nicht Richter, die Urteile sprechen, sondern wir versuchen, die Öffentlichkeit zu informieren als die Vertreter der Bevölkerung, als die Abgeordneten, damit sie sich auch ein eigenes Bild machen kann.
Verstehe, nach welchen Puzzlestücken dieses Bildes suchen Sie denn?
Die wirklich spannenden Dokumente, die haben wir bisher noch nicht gesehen. Auch die ganze Geheimdienstbeziehung, die auch Sie, die das Handelsblatt thematisiert hat, die Rolle der österreichischen Nachrichtendienste, all das haben wir bisher noch nicht wirklich aufarbeiten können. Und es gibt ja parallel auch einen Untersuchungsausschuss in Österreich. Und ich bin sehr froh, dass wir jetzt auch einen Kontakt haben zu den österreichischen Abgeordneten und uns auch versuchen, mit denen im Rahmen der Möglichkeiten, die wir haben, wir haben ja auch Geheimschutz für bestimmte Dinge, eben auszutauschen. Und deswegen glaube ich, dass wir natürlich auch auf neue Spuren stoßen werden, die es uns vielleicht dann ermöglichen, auch die Politikerinnen und Politiker, die wir da vorladen, dass wir die auch stärker dann wirklich ins Kreuzverhör nehmen können.
Ja, ich bin da auch mal gespannt, wann wir da neue Erkenntnisse bekommen. De Masi hat uns ja auch erklärt, der Untersuchungsausschuss hat nur bis zum Sommer nächsten Jahres Zeit, den Fall zu beleuchten. Dann steht die Bundestagswahl an und da könnte es natürlich sein, dass der eine oder andere Politiker vielleicht sich dann doch nicht mehr dazu äußern möchte.
Zum Beispiel Bundesfinanzminister Olaf Scholz, der ist ja auch Kanzlerkandidat seiner SPD. Jetzt baut er schon mal vor und äußert sich zu den Lehren, die er aus dem Fall Wirecard ziehen will.
Wir haben sehr früh angekündigt, dass wir die Lehren aus den skandalösen Bilanzmanipulationen der Firma Wirecard ziehen wollen und die notwendigen gesetzgeberischen und faktischen Reformen auf den Weg bringen.
Dieser Aktionsplan baut auf den auf, den der Finanzminister schon im Sommer vorgestellt hatte. Den allerdings haben die Mitinitiatoren des Untersuchungsausschusses schon als sehr schwach bezeichnet.
Ja, und deshalb haben wir auch nochmal bei unserem Hauptstadtkorrespondenten Jan Hildebrand nachgefragt, wie er den Aktionsplan von Scholz bewertet.
Da scheint es einfach in der Bundesregierung noch gewissen Diskussionsbedarf zu geben, welche Lehren man jetzt dann gesetzgeberisch aus dem ganzen Skandal ziehen will. Und so liest sich auch dieser Aktionsplan eher wie so ein Prüfauftrag noch. Also es steht sehr oft drin, wir prüfen, wir überprüfen, wir wollen auf den Prüfstand stellen, ob diese oder jene Maßnahmen nun kommen sollen. Und das an vielen, vielen Stellen. Da hat man den Eindruck, da ist noch viel Arbeit zu tun.
Vieles wird also noch offen bleiben, aber wir wollen auch schauen, welche Lehren wir für das System aus dem Fall ziehen können und werden.
Zumindest beim Thema Lobbyismus gibt es Hoffnung auf Transparenz. Seit vielen Jahren, da bemühen sich ja NGOs wie Abgeordnetenwatch oder Lobby Control darum, dass es auch bei uns eine Art Lobbyregister gibt.
Vieles wird also noch offen bleiben, aber zumindest sehen wir durch diesen Fall Wirecard, wo es noch Lücken im System gibt und natürlich auch, welche Lehren wir vielleicht noch ziehen müssen, wenn wir etwas verändern wollen und werden.
Ja, zum Beispiel beim Thema Lobbyismus. Da gibt es jetzt Hoffnung auf Transparenz. Seit vielen Jahren bemühen sich ja schon NGOs wie Abgeordnetenwatch oder Lobby Control darum, dass es auch bei uns eine Art Lobbyregister gibt.
Ja, denn im Gegensatz zu vielen anderen Ländern gibt es das bei uns nicht, wie uns Annette Sawatzki von Lobby Control erklärt hat. In Deutschland können Lobbyisten wie zu Guttenberg oder Fritsche sich bisher für Firmen wie Wirecard mit Entscheidungsträgern treffen, ohne dass die Öffentlichkeit zwingend davon erfährt.
Ja, das mag aus der Ferne wirklich sehr erstaunen und befremden. Also, dass man sich vielleicht auch denkt, wie kann ein Herr zu Guttenberg, der mal wegen Fälschung eigentlich, also Plagiat, einen Abgang machen musste und eigentlich diskreditiert ist, dass dieser Herr also ohne weiteres zur Bundeskanzlerin persönlich durchgestellt wird, wenn er anruft und dort also ihre diplomatische Linie beeinflussen kann. Ähnlich eben auch die Rolle des ehemaligen Geheimdienstkoordinators, der eben im Bundeskanzleramt ja sehr lange gearbeitet hat.
Neben der Transparenz gibt es noch ein anderes wichtiges Thema, das im Fall Wirecard eine Rolle spielt und über das wir in der nächsten Folge noch genauer sprechen werden.
Ja, die Rede, die ist von Geldwäsche.
Denn auch hier versagt das System, sagen Kritiker. Denn es gibt eine wichtige Frage, die wir bei der Diskussion um die Politik noch nicht beleuchtet haben.
Die Frage ist, hätte der Fall Wirecard verhindert werden können? Zum Beispiel, wenn man schon viele Jahre vor dem mutmaßlichen Bilanzbetrug den Hinweisen auf andere dubiose Machenschaften nachgegangen wäre. Fragen stellen sich hier etwa an die Aufsicht in Bayern, aber auch an die Ermittler in München und an die Geldwäsche-Spezialeinheit des Zolls.
Überall gibt es den Verdacht, dass frühen Warnungen nicht rechtzeitig nachgegangen wurde. Wir haben dazu noch einmal mit Sebastian Fiedler, dem Chef des Bundesdeutscher Kriminalbeamter, gesprochen, der gerade zum Thema Geldwäsche eine sehr deutliche Meinung und auch Verbesserungsvorschläge hat.
Wir haben nicht nur damit zu tun, dass wir ein großes Industrieland sind und dass hier per se viel Geld bewegt wird. Das ist schon mal eine gute Grundvoraussetzung aus Sicht der Geldwäscher. Wir haben auch damit zu tun, dass wir eines der bargeldintensivsten Länder der Welt sind. Und sie haben damit zu tun, jetzt kommen wir wieder zum Kern und da schließt sich der Kreis, dass wir es in der Vergangenheit nicht vermocht haben, eine adäquate Geldwäschestrategie aufzustellen und unsere Aufsichtsbehörden hinreichend fit zu machen, die Einheit, über die wir gerade sprachen, hinreichend fit zu machen und, letzter Teil, den Kriminellen ihr kriminell erwirtschaftetes Vermögen auch wieder abzunehmen.
Darüber und über vieles mehr sprechen wir in der nächsten Episode. Wir freuen uns, wenn Sie auch dann wieder dabei sind und über eine 5-Sterne-Bewertung, über Kommentare und Kritik und übers Teilen.
Wie Sie uns erreichen, steht in den Shownotes.
Und wir sagen Danke an dieser Stelle an unser Produktionsteam Regina Körner und Migo Fecke von Professional Podcasts und an Podimo und das Team dort für die Plattform und den Support.
Immer die neueste Folge finden Sie bei Podimo und beim Handelsblatt.
Und wir sagen jetzt Tschüss und bis zur nächsten Episode des Falls Wirecard.
Ich bin Felix Holtermann.
Und ich bin Ina Karabas und wir sind vom Handelsblatt.